Am Dienstagmorgen um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit sollte es losgehen. Elon Musk trifft Donald Trump. Der Tesla-Milliardär spricht öffentlich mit dem Präsidentschaftskandidaten. Nach technischen Problemen kam das Gespräch dann ins Rollen und wurde seitdem von etlichen Millionen gehört. Live ausgestrahlt und danach verbreitet wurde es auf Twitter bzw. X. Für X-Eigentümer Elon Musk könnte das ein enormer Marketingerfolg sein. Es gibt aber auch Vermutungen, dass er sich damit ein Eigentor geschossen haben könnte. Elon Musk und seine Art, die Plattform X zu führen, hat die EU-Kommission auf den Plan gerufen. Der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistung Thierry Breton hat sich an Musk gewendet und ihm vor dem Gespräch eine Warnung übermittelt per Brief. Zu diesem Thema begrüßen wir die AfD-Politikerin Christine Andersen. Sie ist Mitglied des EU-Parlaments und in ihrer zweiten Legislaturperiode. Frau Andersen, guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Der Brief von Kommissar Breton an Elon Musk ist öffentlich. Er warnte darin, dass es Strafen geben könnte, wenn das Gespräch von Musk und Trump EU-Bürger ernsthaft schädigt. Was meint er damit?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein Interview, was zwei Personen führen, zu ernsthaften Schäden bei EU-Bürgern führen könnte. Was er wohl meint, und ich glaube, dahingehend ist auch sein Brief zu verstehen, der öffentlich ist, das Problem besteht eher darin, dass sie der Deutungshoheit verlustig gehen und der Schaden, der entsteht, ist nicht bei den EU-Bürgern, sondern bei der EU-Kommission. Denn wir wollen mal eins festhalten, insbesondere in den letzten 4 Jahren hat sich ja gezeigt, das Hauptquartier zur Verbreitung von Fake News und Desinformation ist die EU-Kommission und nicht die viel gescholtenen Social-Media-Plattformen. Das ist völliger Unsinn.
Der Kommissar bezog sich auf den Digital Service Act, DSA. Der soll laut Kommission eine Art Verbraucherschutz und digitales Grundgesetz der EU sein. Wie beurteilen Sie den DSA?
Das hat nichts mit Verbraucherschutz zu tun, hat auch nichts damit zu tun, dass man die Bürger schützen will vor was auch immer. Es geht um die Beibehaltung der eigenen Deutungshoheit, denn die ist hier in Gefahr, wenn die Bürger mit Verlautbarungen in Kontakt kommen, die eben dem politischen Narrativ widerspricht. Und wir haben das insbesondere in den letzten 4 Jahren sehr, sehr deutlich gesehen. Das ging los ganz früh in der sogenannten Pandemie, wurde ja gemutmaßt, das sei aus dem Labor in Wuhan entwichen. Es wurde mit allen Mitteln versucht, dieses Narrativ zu unterbinden. Über alle Medien wurde das versucht. Wir erinnern uns an Jacinda Ardern aus Neuseeland, die damalige Premierministerin, die gar so weit ging zu sagen, wir sind, also die Regierung ist der Einzige, von denen sie Wahrheit erhalten, und sagte dann im Prinzip noch, wenn es nicht von uns kommt, dann ist es auch nicht die Wahrheit. Also es geht hier nicht darum, die Bürger zu schützen. Es geht darum, die eigene Deutungshoheit zu schützen und eben auch das politische Narrativ. Und das hat man echt nicht nur in der letzten Covid-Pandemie gesehen. Man sieht das auf so vielen anderen Themengebieten ebenfalls, ob das der Transgender-Wahnsinn ist, ob das die Ereignisse in Großbritannien sind, im Zusammenhang mit der unkontrollierten Masseninvasion, die da gerade stattfindet. Es geht um die Wahrung der Deutungshoheit der Regierenden, um nichts anderes.
Welche Arten von Informationen sollten überhaupt bewertet werden und wer kann diese Bewertung vornehmen?
Das ist genau das Problem. Also in diesem Digital Service Act, auf den sich ja Breton hier bezieht, da wird eben von harmful content gesprochen, also schädlicher Inhalt. Und im weiteren Verlauf dieses DSA wird dann eben diese schädlichen Inhalte werden als illegale Inhalte einfach festgelegt. So, die Frage ist nur, was ist denn bitte eine Information mit schädlichem Inhalt? Wer legt das fest? Aufgrund welcher Kriterien wird das entschieden? Was ist schädlich? Und was wir in den letzten 4 Jahren gesehen haben, also es tut mir sehr leid, wenn der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Dauerschleife predigt, diese sogenannten Covid-Impfungen seien nebenwirkungsfrei, dann ist das mit Sicherheit eine schädliche Information, weil sie schlicht nicht zutrifft. Wir nehmen dann eine andere Aussage. Auch dafür werde ich ja im EU-Parlament permanent gerügt, nämlich die schlichte Aussage zu treffen, dass es exakt 2 Geschlechter gibt, Mann und Frau. Das ist eine Aussage schädlichen Inhalts. Und in dem Zusammenhang wird mir dann auch unverhohlen vorgeworfen, dass ich Menschen in den Tod triebe, allein nur, dass ich diese biologisch faktenbasierte Aussage treffe. So, wenn das schädlicher Inhalt ist, obwohl er aber doch faktisch belegt ist und absolut wissenschaftlich verifizierbar ist, wie kommt dann die EU-Kommission bitte dazu, das als schädlich einzusortieren, um hernach dann eben daraus einen illegalen Inhalt zu machen? Illegale Inhalte, die sind in unserem Strafrecht abgedeckt. Aber nochmal, das Problem in dem Zusammenhang ist dann, die Regierung muss eben inzwischen auch Inhalte, wie Nancy Faeser ja sagte, auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle ahnden, um ihre eigene Deutungshoheit beizubehalten.
Konstruieren wir mal, wir hätten ein neuartiges Virus, das sehr tödlich wäre und sich über Tröpfchen verbreitet. Und über Tröpfchen, da helfen Mund-Nasen-Bedeckungen. Und jetzt kommt jemand und schreibt überall hin, Mund-Nasen-Bedeckungen helfen hier gar nichts. Wäre das eine schädliche Fehlinformation, die Sie unterbinden würden?
Nein, das wäre keine schädliche Information, die ich unterbinden würde. Und da sind wir jetzt aber genau an dem Punkt. Wir schauen uns an, was die letzten 4 Jahre passiert ist. Wir wissen es auch jetzt anhand der gänzlich entschwärzten, geleakten RKI-Files. Die Maßnahmen, die getroffen wurden, das waren Maßnahmen, die von der Politik gewünscht waren. Und das RKI ist dazu missbraucht worden, diesen Maßnahmen, die gänzlich wissenschaftsbefreit waren, denen einen wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen. So, und wenn wir jetzt Ihr Beispiel mal in die Zukunft fortschreiten, was wäre denn, wenn jetzt tatsächlich ein wirklich tödliches Virus um die Ecke käme? Das Vertrauen unter den Bürgern ist gänzlich dahin. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich dieser Fall einträte, und ich will nochmal sagen, bei Covid hatten wir einen solchen Fall nicht, wenn jetzt aber ein solcher Fall einträte, man würde den Maßnahmen, die ja möglicherweise dann auch sinnvoll wären, gar keinen Glauben mehr schenken. Das heißt, dieser Vertrauensverlust, das ist eigentlich das Schädliche, was die Regierungen in allen westlichen Demokratien im Übrigen mit Nachdruck vorangetrieben haben. Das ist das schädliche Narrativ, was unterm Strich dann in der Zukunft möglicherweise tatsächlichen Schaden anrichtet. Aber das hat dann einzig und allein die Regierungen zu verantworten.
Lassen Sie uns nochmal auf den Streit Musk gegen die EU gehen. Was meinen Sie, in welche Richtung geht das noch? Also Musk hat ja bereits in Brasilien Probleme und hatte angekündigt, dass man zur Not X auch aus Brasilien entfernen würde. Was meinen Sie, wie eskaliert das noch?
Ich gehe davon aus, also wenn man sich den Brief von Breton hier nochmal anguckt, also das ist schon ein starkes Stück, zumal es ja auch im Vorfeld, bevor überhaupt dieses Interview stattgefunden hat, schon verbreitet wurde. Und jeder, der vom politisch gewünschten Narrativ in irgendeiner Form abweicht, der muss eben regelrecht bekämpft werden. Das kann man ja natürlich jetzt nicht wie in offen totalitären Regimen machen durch blanke Gewalt, sondern man muss sich da irgendwelche Vehikel suchen. Und das sind dann eben irgendwelche Legislativ-Acts, die da verabschiedet werden. Vordergründig geht es natürlich immer nur um den Schutz der Bürger. Aber es geht tatsächlich darum, die Deutungshoheit beizubehalten. Und das versucht man jetzt. Man übt Druck aus. Bislang hat das ja wunderbar funktioniert. Und auch das wissen wir übrigens durch die Twitter-Files, die ja Musk, nachdem er X gekauft hatte, auch publiziert hat. Die Regierungen haben in der Tat versucht, ihr politisches Narrativ zu setzen, eben dadurch, dass sie erzwingen wollten, beziehungsweise durch exorbitante Androhungen von Bußgeldern, die Social Media eben zum Löschen zu veranlassen. Und im Prinzip sind da dann auch Entscheidungen, die eigentlich zumindest in liberalen Demokratien, in den Rechtsstaaten, den Gerichten vorbehalten sind, die hat man einfach auf diese privaten Social Media Plattformunternehmen abgewälzt.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Die Politik sagt, YouTube, Google, das sind ja Privatunternehmen. Das heißt, die klären das auf ihren Plattformen, dort haben sie die Hoheit. Diese Plattformen machen das dann über ihre AGB und ihre Community-Richtlinien, aber gleichzeitig sind sie ja auch in Gesprächen mit der Regierung. Und Sie stellen jetzt gerade in den Raum, dass die Regierung den Plattformen sagen, was sie zu tun haben und die Plattform es dann machen. Habe ich das richtig verstanden?
Darauf läuft es doch wohl hinaus und es sieht auch exakt so aus.
Das würde ja bedeuten, dass die Regierung die privaten Unternehmen vorschicken, das zu tun, was die Regierung vorgeben, nicht zu tun, nämlich Zensur.
Exakt so ist es. Das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Und wenn man sich überlegt nochmal, Elon Musk vor ein paar Wochen hat er ja ebenfalls über X verlautbaren lassen, dass die EU-Kommission ihm offenbar einen Deal angeboten hat. Wenn er also großzügig Löschungen vornehme von bestimmten Meinungen, dann würde man von der Verhängung von Bußgeldern absehen. Also das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Und Elon Musk hat in dem Zusammenhang auch davon gesprochen, dass andere Plattformen ein solches Angebot angenommen haben. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch schon eine sogenannte große Anfrage an die Kommission auf den Weg gebracht. Ich möchte dieser Sache auf den Grund gehen. Gab es einen solchen Geheimdeal? Welche Rechtsgrundlage ist das? Welche Art von Meinung soll da zensiert werden? Ist es üblich, solche Geheimdeals auszuhandeln? Ist der Verzicht von Bußgeld in dem Zusammenhang überhaupt ein probates Mittel in einem Rechtsstaat? Also entweder kann ich etwas mit einem Bußgeld belegen, dann muss ich eine Rechtsgrundlage haben. Aber ich kann dann nicht sagen, okay, weil du jetzt machst, was ich will, lass mal das Bußgeld auch mal fallen. Und vor allem, wie bewertet denn die EU-Kommission ein solches Vorgehen im Zusammenhang und vor allem im Hintergrund der Meinungs- und Pressefreiheit in diesem Land, ja, oder in der EU? Ich meine, wir haben es hier wirklich mit einer Zensur zu tun. Die wird zwar nicht so offen ausgelebt, wie man das jetzt möglicherweise in China oder in Nordkorea erwarten könnte, aber es ist unterm Strich dennoch eine Zensur.
Abschließend noch ein Blick in die deutsche Innenpolitik. Gestern gab es eine Art politisches Beben. Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat das Kompaktverbot von Innenministerin Faeser ausgesetzt bis zur Hauptsacheverhandlung. Wie sehen Sie diese Entscheidung?
Also durchweg positiv. Ich meine, es hätte gar nicht erst zu einer solchen Entscheidung kommen dürfen. Denn auch Nancy Faeser muss wissen, zumindest sie tragen sie immer wie eine Propanz vor sich her, zu behaupten, wir lebten in einem demokratischen Rechtsstaat. Aber auch hier sehen wir wieder die Versuche, dass demokratischer Rechtsstaat eben nur das ist, was die Regierung darunter versteht. Das sieht man beispielsweise auch in dem Versuch oder diese neue Kategorie, die man da jetzt im Bundesverfassungsschutz eingeführt hat, Delegitimierung des Staates und seiner Institutionen und Repräsentanten. Das heißt doch nichts anderes als das, was in einer Demokratie an der Tagesordnung so völlig normal ist, geradezu geboten ist, nämlich die Regierung zu kritisieren. Das wird jetzt zur Delegitimierung des Staates. Natürlich, wenn ich jemanden kritisiere, gehen wir davon aus, sie haben eine Beweisführung für irgendein Argument und ich kritisiere ihre Beweisführung, dann versuche ich da natürlich unterm Strich ihre Beweisführung zu delegitimieren. Selbstverständlich ist das so. Aber in einer Demokratie kann doch Kritik an der Regierung nicht zu einem verfassungsschutzrelevanten Tatbestand werden, der dann untersucht gehört. Und auch hier gilt, in einem liberalen Rechtsstaat ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. In einem oppressiven Staat hingegen ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Und auf diesem Weg befinden wir uns schon seit einiger Zeit und wir gehen ihn in immer rasanterem Tempo. Und das ist für eine Demokratie ein ganz, ganz schlechtes Zeichen und es besorgt mich auch in höchstem Maße.
Kompakt hatte seit Jahresbeginn eine Veranstaltungsreihe gestartet, die heißt Die blaue Welle rollt. Ist diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts auch ein Erfolg für die Alternative für Deutschland?
Zunächst einmal ist die AfD und Kompakt Magazin, wir sind völlig getrennte Entitäten. Wir sind eine Partei, wir sitzen in den Parlamenten, wir sind die Stimme der Vernunft für die Bürger, die eben ihren Gehirnkasten noch nicht ganz ausgeschaltet haben. Und Kompakt Magazin ist zunächst erstmal ein Pressemedium. Also da gibt es keine Überschneidungen. Das Kompaktmagazin natürlich das ein oder andere, unsere Programme beispielsweise, wie wir uns in Parlamenten äußern, dass sie das wohlwollend aufgreifen, das spricht ja noch lange nicht dafür, dass wir in irgendeiner Art und Weise hier verbandelt werden. Ganz im Gegenteil. Wir sind sogar sehr getrennt. Aber man kann von Presseunternehmen halten, was man will, egal ob man sie gut findet oder schlecht findet. Das hat Politiker zunächst erstmal nicht zu interessieren, sondern das ist Teil der Medienpluralität. Auch das ein Grundsatz einer jeden Demokratie. Und wir sollten das natürlich entsprechend unterstützen und nicht versuchen, durch Verbote einzugrenzen. Dann sind wir halt keine Demokratie mehr und haben schon keinen Pluralismus mehr, sondern dann bewegen wir uns in Richtung einer Diktatur, um nicht zu sagen, eines totalitären Regimes.
Ganz getrennt ist man aber dann doch nicht. Also die AfD Brandenburg war ja schon betroffen, und zwar durch finanzielle Auswirkungen, weil man Bühnentechnik bei Kompakt gemietet hatte.
Ja, was spricht denn dagegen, Bühnentechnik bei einem Medienunternehmen zu leihen oder zu mieten?
Ja, nur als Ergänzung. Elon Musk hat Post von der EU-Kommission bekommen. Der Kommissar für digitale Dienstleistungen Thierry Breton prüft seit vergangenem Jahr Verstöße von X gegen den Digital Service Act. Darüber und abschließend dann auch noch über die Aussetzung des Kompaktverbots sprachen wir mit der EU-Abgeordneten Christine Andersen von der Alternative für Deutschland. Frau Andersen, herzlichen Dank.
Ich danke.